Eigentlich war Christian am Donnerstag ganz zuversichtlich. Die Predigt stand, er hat sich gefreut, heute zu predigen. Und dann kam eben Freitag, ja, der Arzttermin. Und ich bin jetzt spontan für ihn eingesprungen. Und ich möchte nicht ihn vertreten, ohne für ihn gebetet zu haben. Und ich möchte euch bitten, betet doch einfach für Christian und auch für alle, die in der Gemeinde krank sind, ob am Körper oder seelisch. Unterstützt mich einfach im Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du Jesus auf diese Welt gesandt hast, damit in diesem Namen Sieg ist. Jesus, und du bist hier auf der Welt gewesen und du hast einfach herzliches Erbarmen gehabt und du hast so viele Menschen geheilt, alle Krankheiten, alle Gebrechen. Und jetzt sitzt du auf dem Thron, du bist auferstanden und du hast dieselbe Kraft. Und ich bitte dich, rühr du Christian jetzt an, dass er zu Hause einen Gottesdienst erlebt, alleine, aber du bist da und du hilfst ihm. Und ich bitte für alle, die krank sind, dass du sie jetzt berührst, dass sie merken, dein Name wird über sie ausgesprochen und ich spreche deinen Namen über alle Kranken aus, über alle, die seelisch ja, daneben liegen und schwach sind. Danke, dass du sie anrührst und das Wunder passieren. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe mal so ein paar Fakten gesammelt. Fakten eines normalen Christen, 20 Jahre gläubig, bekehrt und Gemeindemitglied. Wenn ich mal so rumschaue, ist das hier mindestens die Hälfte. Ich denke gerade jetzt hier in diesem Bereich sind Leute, die 40 Jahre schon in der Gemeinde sind. Ich weiß nicht, wer würde jetzt sagen, über 40 Jahre in der Gemeinde und gläubig? Ah, guckt euch an, so viele. Also, Fakten. Bei 40 Predigten im Jahr habt ihr 800 Predigten gehört, wenn ihr 20 Jahre Christen seid. Andachten in Buchform, Hauskreis, mindestens 1000. Wir haben bei uns mal aufgeräumt letztens und wir haben so einen Stapel Andachtsbücher, wir haben keine weggeschmissen. Da kann man sich fast drauf lehnen. So viele Bücher. Bibelverse haben wir gehört, gelernt, durchgearbeitet oder erlebt. Wenn ich sage, jeden zweiten Tag ein Vers, ergibt das 3000 in 20 Jahren. 3000 Bibelstellen, vielleicht manche doppelt und dreifach, durchdacht, durchlebt, Auslegung gehört, alles Mögliche. Bei den nächsten drei Sachen habe ich Fragezeichen stehen. Wie viel Wunder hast du in 20 Jahren erlebt? 5000 Berührungen mit Gott, wie viele? Wie viele im Gottesdienst? Wie oft bist du von Gott berührt worden? Einige, Hunderte, Tausende. Erfahrung mit seiner Liebe und seiner Vergebung, ein paar Tausend. Wie oft ist dir vergeben worden? Massig. Also wenn ich von mir rede, mir hat Gott schon so oft vergeben müssen. Ich bin manchmal so schlapp und so weich und ich gebe so schnell irgendwelchen Dingen nach und möchte doch so stark sein. Was fangen wir mit dem Ganzen an? Mit dem Stapel Andachtsbücher, mit den vielen Bibeln zu Hause, mit dem, was wir alles gelernt und gehört haben, die vielen Predigten, die uns erreicht haben. Was fangen wir damit an? Ist es nur, dass wir gläubig bleiben? Oder werden? Verbrauchen wir das, um Jesus nachzufolgen? Oder? Eine gute Antwort und einen Blick, um zu verstehen, was wir mit diesem Kapital letztlich anfangen können, ist, wenn wir das mal aus der Sicht der Menschen anschauen, die nicht an Gott glauben, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Ich nenne sie mal ganz normal, die noch nicht Christen. Für diese Menschen, wenn die euch beobachten, ob ihr das merkt oder nicht, die werden sagen, wow, ein absoluter Fachmann ist der Hans-Jürgen. Eine absolute Fachfrau ist Rebecca. Schon so lange im Glauben, so viel erlebt. Wow, das sind Profis in Sachen Glauben. Die können mir alles erklären. Die können mir alle Erfahrungen sagen, die haben so viel erlebt, die sind vielleicht schon geheilt worden, sind mit dem Heiligen Geist getauft, haben Erscheinungen oder was auch immer. Ein Riesending. Ich will es fast mal als Nachteil benennen, wenn wir lange in der Gemeinde sind, gewöhnen wir uns an gewisse Dinge. Ich möchte uns ganz neu vor Augen führen, was für einen Reichtum wir haben. Was wir eigentlich sind, nämlich ein leuchtendes Vorbild. Was fangen wir mit diesem Reichtum an, mit diesem Vorrecht, eine lebendige Beziehung mit Jesus zu haben? Ich möchte es mal einem ganz anderen Beispiel erklären. Stellt euch vor, ihr hättet eine der besten, vielleicht die beste Küchenmaschine geschenkt bekommen für riesig viel Geld. Für diejenigen, die sich im Kochen ein bisschen auskennen, entweder eine KitchenAid, der Superlative, mit allem Zubehör, Zip und Zap, oder mit dem neuesten, größten Thermofix. Mix. Ihr merkt, das Ding habe ich nicht, deswegen Mix. Mit dem man ja zaubern kann. Ich habe immer wieder gehört, ja, Vorwerk hat unwahrscheinlich Auftrieb bekommen. Die können gar nicht so viel produzieren, wie mit diesem Gerät gekauft wird. Und man kann zaubern, man kann ganz schnell ein tolles Erdbeereis machen und so weiter. Jetzt stellt euch vor, ihr habt das Ding zu Hause. Das lasst ihr doch nicht eingepackt im Karton und stellt es irgendwo hin. Sondern ihr probiert es aus, ihr schaut euch die Betriebsanleitung aus. Boah, Erdbeereis in 3 Minuten, muss ich sofort probieren. Und ihr probiert und ihr macht und da ist noch ein Zusatz und da probiert ihr den auch noch aus. Mann, da kann man ja das machen, ach wunderbar. Ihr werdet immer wieder begeistert sein, weil das Ding immer noch eine neue Überraschung hat. Freunde und Bekannte werden von dieser Maschine hören, weil ihr einfach nicht anders könnt, als zu erzählen, ich habe das Ding gekauft, komm doch mal zum Genussessen. Ich zeige euch, wie toll man damit kochen und essen kann. Genussessen. So was habe ich ja noch nie erlebt. Wow, sehr toll. Und stellt euch vor, ihr kauft euch vielleicht immer das neueste Ding oder die neuesten Zusätze und ihr seid jetzt 20 Jahre lang Besitzer von dieser tollen Küchenmaschine. Die Rezepte habt ihr teilweise schon auswendig, fast zu, zack, werft ihr die Zutaten rein und das Ding geht wie automatisch. Die bei euch sitzen, sagen, wow, bist du ein Profi, wie du mit dieser Maschine umgehst. Du kennst ja alle Tricks, du brauchst ja gar nicht mehr viel zu machen. Wunderbar. Und wenn du eine Liste mit Bestellungen hättest, würden sofort 2, 3 nach diesem tollen Schlemmeressen bei dir sagen, das Ding muss ich auch haben. Und es gibt sogar Leute, die einen Verein gründen, um ja, diese Schlemmermahlzeiten zu machen und einfach zu promoten, KitchenAid ist die tolle Maschine. Begeisterung. Selbst erfahren. Wow, ist das ein tolles Ding. Diesen Nebeneffekt haben wir auch im christlichen Leben. Auch wenn ich immer wieder merke, dass viele Christen halt immer so unheimlich ruhig werden. Sie können sich über alles Mögliche wunderbar unterhalten, also Riesenleidenschaft, wie ich vorne hier die gesehen habe. Vorher habe ich gefragt, möchte jemand über den Freitagabend was sagen? Habe ich erst keinen gefunden. Und plötzlich stehen sie mit 5 Mann hier. Super. Genau das ist es, diese Leidenschaft. Wir haben was erlebt. Apostelgeschichte 4, 19, da ist Petrus und Johannes ja vor dem Hohen Rat, ich will es ganz kurz nur skizzieren, und die sagen, hört auf, über diesen Jesus zu reden, über die Wunder, das bringt die Leute durcheinander. Und da heißt es wortwörtlich, wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das geht gar nicht anders. Ich muss was erzählen, was ich mit Jesus erlebe. Und wenn du die letzten Wochen nichts erlebt hast, dann erleb doch wieder was mit Jesus. Von seiner Seite ist das kein Problem. Jeder von uns lebt nicht für sich alleine, sondern als Zeuge für Jesus. Und das 24 Stunden, ob du willst oder nicht, du wirst beobachtet. Menschen gucken dich an, ob du, ach, der geht ja in die Gemeinde und. Und ich sage euch, besser ihr wollt Vorbild sein, als dass ihr es müsst. Weil die Leute gucken euch an. Ich möchte hier die Bibel zitieren und Kolosser 4, 5 und 6 euch vorlesen. Ich bin manchmal total erstaunt, wie einfach, aber prägnant die Bibel ist. Kolosser 4, Verse 5 und 6, da heißt es: Verhaltet euch klug gegenüber denen, die nicht zur Gemeinde gehören, die noch nicht Christen. Nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit. Ich lese jetzt dreimal vor, weil es mir sehr wichtig ist. Redet immer so, dass sie gerne zuhören. Sucht nach dem treffenden Wort. Für jeden sollt ihr die rechte Antwort haben. Nicht mehr und nicht weniger. Klare Ansage. Das ist die Praxisanleitung für ein christliches Leben. Das ist HEP, dein persönliches Lebenskonzept. HEP werde ich gleich noch erklären. Ich möchte es ein bisschen spannend machen. Man sucht natürlich immer ganz schnell nach Vorbildern, die nach dieser Art gelebt haben. Und da fällt mir immer wieder Paulus ein. Das war einfach ein harter Crack. Jetzt würde ich mal so in die Runde fragen, wer würde sich denn mit dem Apostel Paulus vergleichen wollen? Wer würde das mit ihm aufnehmen? So. Wenn ich euch das jetzt gleich vorlese, werden viele von euch sagen, da kann ich auch. Wetten? 1. Korinther 2, 1 bis 5. Liebe Brüder, ich setze dazu, liebe Schwestern, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft, meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte, versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Und er erklärt, warum er so ist. Einmal, weil er einfach so war. Und zum anderen, so verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft des Heiligen Geistes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Ich fasse nochmal zusammen. Vergleich dich doch mal. Keine hochtrabenden Worte, keine großartigen Gedanken. Du musst nicht Theologie studiert haben, um über den Glauben zu reden. Wir können mit den anderen Menschen reden, auch als schwache, ängstliche und zurückhaltende Menschen. Hätte ich vorhin gefragt, wer ist denn von euch, wenn es um über den Glauben zu erzählen gilt, schwach, ängstlich und zurückhaltend? Hätten sich wahrscheinlich, wenn ihr euch getraut hättet, viele gemeldet. Aber das gibt Paulus offen zu, dass er nicht der Held war. Ja, dann... Das ist eine andere Übersetzung. Ganz einfach und schlicht, er gebrauchte keine klugen Worte und er wollte keinen überreden. Das heißt, sei du doch einfach du, authentisch wie du bist, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das große Aber. Wenn du sonst den Mund nicht aufkriegst und ängstlich bist und nicht weißt, was du sagen sollst, dann kommt immer bei jedem von uns Aber. Die Kraft Gottes ist in uns. Das heißt, wenn ich es mal deutlich sage, wir haben so oft schon gesungen und gehört, Jesus lebt in jedem Einzelnen von uns. Du hast Jesus in dein Leben aufgenommen und er lebt in dir. Das heißt, jeden, den du berührst, den berührt Jesus. Mach dir das ganz neu klar. Wenn Jesus in dir lebt, dann berührt Jesus die Menschen, die du berührst. Wenn du zum Beispiel mit jemandem ins Gespräch kommst, an der Bushaltestelle, in der Schule, auf der Arbeit, in der Warteschlange, bei Plus, was auch immer, kann Jesus, der Heilige Geist, zum Zuge kommen, weil du diese Beziehung gerade hast. Keiner kennt die Leute hier in der Gemeinde, die du kennst. Deswegen bist du eigentlich außergewöhnlich und nicht der Ja, der Lars, der jetzt auf der Bibelschule ist, der könnte das doch so gut erklären, der lernt es doch gerade. Aber ich kann es doch gar nicht erklären. Dann würde ich einfach sagen, du bist 32 Jahre in der Gemeinde, hast so und so viele Predigten schon gehört. Gott setzt auf dich, dass du in der Lage bist, das zu erklären. Jetzt komme ich zu diesem HEP. Das ist die Abkürzung für hören, erzählen, beten. Das ist ein Lebenskonzept. Ich sage einfach so, jeder von uns, weil er Christ ist, ist von Gottes Seite in der Lage, zuzuhören, also zu hören, zu erzählen und zu beten. Ich möchte es kurz erklären. Das Hören. Bei dem Hören gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du hörst Menschen zu. Einfach zuhören. Zuhören ist einer der größten Sehnsüchte der Menschen. Wenn du anfängst, jemanden richtig zuzuhören, ihm das Gefühl zu geben, er ist in dem Moment für dich sehr wichtig, dann reden Leute los. Die schütten ganz schnell ihr Herz aus und weil sie ihr Herz ausschütten, schafft es Nähe und Vertrauen. Wenn du Leuten zuhörst, werden sie Vertrauen schöpfen zu dir. Sie werden vielleicht dann irgendwann sagen, hör mal, ich habe das und das Problem, wie gehst denn du eigentlich damit um? Das zweite Hören ist, vielleicht frühmorgens in der Andacht, wenn du zu Hause Andacht machst, vielleicht spricht Gott zu dir, dass du mit einer bestimmten Person reden oder ihr zuhören sollst. Kann also passieren, dass du plötzlich einen Impuls kriegst, wenn du heute Nachmittag da und da bist, nimm dir doch mal für die Frau Zeit. Geh doch mit ihr mal einen Kaffee trinken, die hat was auf dem Herzen, die möchte dir erzählen, ich beauftrage dich zuzuhören. Oder bitte Gott um einen Impuls, wenn du einem anderen zuhörst. Gott, soll ich hier irgendwas machen? Soll ich außer zuhören, vielleicht was über dich erzählen, vielleicht über Gemeinde was erzählen? Fällt mir ein Bibelvers ein oder soll ich eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen? Das heißt, während du zuhörst, immer Gott fragen, Heiliger Geist, was ist los? Das Wichtigste bei dem Hören ist, was und wie und der richtige Zeitpunkt. Kann also sein, dass du erstmal 2, 3, 4 Mal nur zuhörst. Und dass eigentlich dann erst der Punkt kommt, wo derjenige, und das liebe ich am meisten, wenn dich dann jemand fragt, wie machst du das denn? Wie gehst du denn als Mann mit sexuellen Sachen um? Das wird man ja nicht sofort fragen oder so darüber reden. Aber wenn du zuhörst, dass jemand eine Not erzählt und plötzlich auf so ein Thema kommt, dann ist es immer gefährlich, vorschnell irgendwelche klaren Antworten zu geben. Ja, du musst halt so und so machen oder in der Bibel steht zack, zack und dann haust du jemanden damit um. Aber viele fragen irgendwann, wie machst du das denn? Wie bist du schon mal in Finanznöte gekommen? Was hast du denn dann gemacht? Und dann kannst du antworten. Erzählen. Nutz die Zeit, rede immer so, dass sie dir gerne zuhören, such nach dem treffenden Wort. Für jeden sollt ihr die rechte Antwort haben. Und hier kommt der Schatz deiner 20 Jahre langen Gemeindezugehörigkeit, deines Christseins zum Zuge. Du hast Erfahrungen gemacht, ganz viele. Erzähl von deinen Erfahrungen. Und wenn du authentisch und ehrlich bist, erzählst du auch von Erfahrungen, die nicht gut waren. Ja, als ich dann Christ geworden bin, da habe ich immer noch viel Bier getrunken. Das sehe ich im Nachhinein als falsch an. Oder ich habe das so und so extrem gesehen oder was auch immer. Rede doch davon, weil du öffnest dich ja auch dem anderen gegenüber, indem du von deinem Leben Dinge ausplauderst, die du vielleicht nicht jedem erzählen würdest. Aber ihr merkt, derjenige hat Vertrauen zu dir, weil du ihm zuhörst. Du erzählst aus deinem Leben, plötzlich wächst dieses Vertrautsein. Menschen vertrauen dir plötzlich und fangen an, weil sie sonst keinen haben. Oder kaum Leute haben, ihr Herz auszuschütten. Fangen an zu weinen und du weißt gar nicht, was mit dir passiert. Du hast einfach nur zugehört oder du hast einen Impuls gehört, dass du das machen sollst. Du kannst biblische Wahrheiten sagen, in deiner Sprache formuliert, nicht aufgesetzt. Es muss passen. Und das ist immer das, wo der Heilige Geist die Impulse gibt. Und ich habe so eine Regel, die ich sagen würde, lieber viel zuhören, als zu viel zu erzählen. Und dann kommt die größte Begabung oder Gabe, die wir haben, das Beten. Wenn du dir nur einen Spruch merken willst heute, merk dir den. Beten geht immer. Beten geht immer. Gott ist 24 Stunden auf Empfang. Von seiner Seite immer. Sei während eines Gesprächs des Zuhörens immer auf Empfang. Höre doch mal richtig hin und mach das, was du als Impuls bekommst. Meine Erfahrung, weil ich ja auch schon länger in der Gemeinde bin, das kann ich nicht, da habe ich Angst vor, da müsste ich ja was sagen. Und es ist diese typische Reaktion, das sollen andere machen. Aber du bist in dem Moment mit dieser Person zusammen, nicht die anderen in der Gemeinde, sondern du. Und wenn du einen Impuls bekommst, Volker, mit jemandem zu reden, dann denk nicht an andere, wie andere das besser machen würden und, sondern dann rede du. In deiner Art. Und ich glaube, dass Gott dich auch aussucht, vielleicht es auch so geplant hat, dass du mit dir, jetzt ist irgendwas komisch, vielleicht auch geplant hat, dass du mit diesen Menschen zusammenkommst. Bete innerlich, was soll ich jetzt tun? Und biete Gebet an. Wenn du mit jemandem geredet hast, soll ich noch für dich beten? Oder es kann sein, wenn der Zeitpunkt noch nicht ist, dass du sagst, du, ich würde für dich zu Hause beten, ich denke an dich. Dann sind Leute erstmal irritiert und sagen, wie, du willst für mich beten? Kenne ich nicht, ich bin kein Christ, aber ich. Aber allein, dass du das anbietest, zeigt, dass du beten kannst. Es immer und oft tust und dass du mit diesem Gott eine vertraute Beziehung hast. Ich merke immer wieder, wenn das gelingt, mit Leuten dann so zu reden und dann zu beten, sind die meisten wie vom Donner gerührt. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, du betest ja, als wenn Gott direkt neben dir steht. Das hört sich ja so echt, so authentisch an. Wie geht denn das? Und du kannst dann sagen, wollen wir uns noch mal treffen? Und ich habe oft erlebt, dann kommt derjenige wieder und sagt, hör mal, du hast letztes Mal gesagt, du willst für mich beten. Hast du gebetet? Und dann ist wichtig, dass ihr ehrlich seid und sagt, ja. Die Leute sind überaus beeindruckt aus dem nichtchristlichen Bereich, dass Leute so beten können. Eben nicht irgendeine Liturgie aufsagen oder das Vaterunser runterrasseln, was ja auch okay ist, aber wie man plötzlich diese Vertrautheit spürt, ist kolossal. Damit könnt ihr eine riesen Tür aufmachen, weil ihr eine Vertrautheit habt, die Leute irgendwo suchen, aber nicht wissen, wie das geht. Weil sie wissen ja gar nicht, dass da oben Gott ist, dass Gott hier ist, dass Gott in dir ist. Das ist ja auch erstmal schwer zu begreifen. Aber wenn du es schaffst, mit Leuten oder für Leute zu beten, geht diese Tür auf, diese Übernatürlichkeit. Ganz einfach. Heiliger Geist in dir macht etwas. Ich komme zum Schluss, die Kosten. Ja, manche würden ja sagen, das Kleingedruckte. Ich finde, die Kosten sind überschaubar, aber mit einer sicheren Rendite. Das Teuerste, was du ausgibst, was es dich kostet, ist deine Zeit. Ich habe gemerkt, viele haben keine Zeit mehr. Wenn ich jetzt an die Gemeinde denke, da sind ja so die Kämpfer, die ganz viel machen, die haben eigentlich keine Zeit mehr. Da im Vorstand und da und da und da. Müssen wir einfach immer wieder neu überdenken. Wir brauchen Zeit, den Kontakt mit Leuten außer Gemeinde zu leben und daran zu investieren. Du schenkst Gott und dem anderen wertvolle Zeit. Ich sage nochmal diesen Satz. Nutze die Zeit, nutze die Zeit mit noch Nicht-Christen. Nutze deine Kontakte. Es kann sein, dass du manche Leute nur kennst, weil Gott etwas vorhat. Weil Gott es vorher so geführt hat, dass du gewisse Menschen kennenlernst und eigentlich gar nicht weißt, was du mit denen sollst. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du genau weißt, jetzt weiß es. Also Zeit. Das zweite ist dienen. Ein sehr unmodernes Wort in dieser heutigen Zeit, wo alle nur bedient werden wollen. Dienen heißt, nehme mal den anderen wichtiger als dich selbst. Nach dem Motto, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diene anderen Menschen ohne Eigennutz, hör ihnen zu. Und interessiere dich für sein Leben. Dann eine Sache, vor der viele Leute Angst haben. Öffne dich. Erzähle auf deine Art von deinem Leben mit Jesus, den Höhen und Tiefen, wie du gescheitert bist, wie du nicht weitergekommen bist, wie Gott dich immer noch aushält und dich einfach weiterliebt und weiterliebt und dir immer wieder vergibt und du es nicht schnallen kannst, dass Gott dir immer wieder vergibt und immer dir wieder einen neuen Anfang gibt und wieder eine neue Chance und wieder eine neue Chance. Dann kommen sich die Menschen nicht so schlecht vor. Die glauben nämlich, du schaffst alles und machst keine Fehler mehr. Aber wenn du zugibst, dass du verwundbar bist, genau wie Paulus, der sagt, ich bin ängstlich, ich bin schlicht, das erreicht die Leute. Und wir können auch angreifen. Für viele, oh, ich will auch nicht angreifen. Aber ich glaube, dass die Bereitschaft für Leute zu beten ein echter Angriff ist. Du greifst an. Beten heißt, du sprichst mit dem Erlöser. Und alle, die den Erlöser nicht wollen, werden zittern. Mit einem kleinen Gebet wechselt jemand von einem noch nicht Christen zum Christen. Kolossal, was da passiert. Ein kleines, schwaches Gebet von dir kann riesig was bedeuten. Und bete für den anderen wie immer. Oder lerne, für andere zu beten, dass es wie immer wird. Wir müssen es als Gemeinde lernen, wir müssen fähig sein, für andere zu beten. In unserer eigenen Sprache, nicht irgendwo festgelernte Sätze, sondern wie dein Herz spricht. So dass die anderen es nicht fassen können. Die merken nämlich die Beziehung, die dann funktioniert. Deswegen überlegt, ob ihr das nicht ab sofort neu überdenken wollt. Euer Lebenskonzept. Hören, erzählen, beten. Und ich kann euch garantieren, dann wächst die Gemeinde richtig schnell. Wenn wir das alle beherzigen. Wenn wir da Gott zuhören und sagen, ich habe da jetzt Angst, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich vertraue darauf, dass du mir Worte gibst, dass du mir Kraft gibst. Und dann weißt du wieder ganz neu, dass der Heilige Geist in dir wirklich aktiv ist. Du weißt es nicht nur, weil es gesagt wird, sondern weil du es erlebst. Du erlebst Gott. Und du merkst, wie Menschen durch dein einfaches Reden vielleicht, durch dein einfaches Gebet eine tiefe Veränderung mitbekommen. Ob das jetzt bei denen sind, die bei dem Film waren, bei denen sind, die vielleicht nächste Woche zu Julie Bailey kommen, die du privat irgendwo triffst oder wie wir im Garten sitzt und mit jemandem über Probleme redest und nicht weiter weißt und sagst, das Einzige, was mir noch einfällt, ist zu beten. Und ich weiß nicht, wie die Frau uns angeguckt hat, wie beten. Ja, wir sind Christen und wir haben guten Kontakt mit dem Herrn und wir würden dann für dich beten. Und die war, ich kann es nicht anders beschreiben, wie vom Donner berührt. Ja, dann haben wir gebetet. Danach war die ein bisschen komisch, ne? So, oh, die haben jetzt gebetet für mich im Garten. Und ich mache in letzter Zeit viel öfter solche Erfahrungen und ich merke, wie mich das persönlich elektrisiert. Jetzt könntet ihr sagen, ja gut, Tommy, du machst seit 20 Jahren Beratungsarbeit, du bist ja auch ein Fachmann. Ich glaube, das ist von jedem von uns gedacht. Hören, erzählen, beten. Amen.